hier ein Wort berührt im Lied. In Strophe 4 war, denke oder denke daran, weil unser Denken gerettet werden muss. Mein Denken muss gerettet werden. Ich hatte mich angesichts der weltpolitischen Entwicklungen gekümmert. Normal habe ich da nicht so die Lust zu, und dann habe ich mich aber intensiv mal drum gekümmert und geguckt, was da passiert. Und es hat mich sehr, sehr geschockt und ich war in Unruhe. Und ja, wenn man da weitermacht, dann geht es einem wahrscheinlich nicht so gut. Einen Vorgeschmack davon hatte ich, und dann ist aber dieses Wort so wichtig. Woran sollen wir denken? In Kolosser 3 heißt es, richtet euer Denken auf das, was droben ist. Was ist denn droben? Das steht in Vers 1, das gerade war Vers 2. In Vers 1 steht, seid ihr nun zusammen mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Das tut mir sehr gut, das brauche ich. Wenn ich meinen Blick davon wegwende, da heißt es hier in Vers 2, richtet euer Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Was ist auf der Erde? Es kommt in Vers 5. Deshalb tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Und jetzt kommt's. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und da könnten wir so, so viel jetzt noch dran reihen. Und weil unser Kopf dann anfängt zu denken und überlegt, ja, was mache ich da und was, wie ist das und was betrifft mich das? Und ja, wir sollen aber unser Denken nicht darauf richten. Und das fand ich wertvoll. Worauf sollen wir unser Denken richten? Können wir mal zusammenlesen. Kolosser 3, Vers 1 bis 4.
Ihr nun zusammen mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, richtet euer Denken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbart wird,
ich möchte noch kurz mit euch lesen, Kolosser 2, 13 bis 15. Das finde ich auch so erfrischend. Ich lese mal 15 vorab, denn wir sind ja völlig in seiner Hand. Und was da draußen passiert, wo wir leider auch mittendrin sind in dieser Welt, in 15 heißt es, er entwaffnete die Mächte und die Gewalten und stellte sie öffentlich zur Schau, in ihm über sie triumphierend. Amen. Danke, Herr, für diese riesenhafte Errettung. Oh, Herr, ja, wir beten, dass du uns völlig einnimmst, Herr. Auch, Herr, alles, was wir meinen zu erkennen, meinen zu sehen, meinen als Anlass für Sorgen zu nehmen. Du hast gesagt, wir sollen uns nicht sorgen. Oh, Herr, sondern wir wollen beten, unser Denken auf dich ausrichten und dich suchen, Herr. Herr Jesus, wir sind deine Menschen, Menschen Gottes, die du hineingeholt hast in deinen Plan. Amen. Jetzt noch Kolosser 2, 13 und 14.
Und er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem ungeschnittenen Sein eures Fleisches, zusammen mit ihm lebendig gemacht, nachdem er uns alle Übertretungen vergeben hat. Und er hat die wieder uns stehende Handschrift in den Satzungen, die gegen uns war, ausgelöscht und aus dem Weg geschafft, indem er sie an das Kreuz nagelte.
Ich bin auch jemand, der sich schon für Geschichte interessiert und auch fürs Weltgeschehen, und ich schaue mir auch von verschiedenen Punkten die Sachen an. Aber am Ende ist es nur frustrierend, weil es ist überall nur Bosheit, egal wie man es betrachtet. Aber das ist so wunderbar, dass der Herr ist ganz anders. Auch wie Matthias davor gesagt hat, wenn man zum Wort kommt, es ist so kostbar. Dieses Wort ist ein anderer Bereich. Wir kommen in einen Bereich hinein, wo Ermutigung ist, wo Leben ist, wo Freude ist. Und es ist so kostbar, auch zum Beispiel, wenn man irgendwo gar nicht weiß, wo man es anfangen zu lesen soll. Und dann lese ich immer ganz gern die Psalmen, muss ich sagen, dann mal anfangen. Und dann bin ich gestern auf einen Verse gestoßen von Psalm 29, da heißt es dann am Ende, Vers 10 und 11. Der Herr hat seinen Thron über der Flut. Der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Und das ist so ein Kontrast zu einem anderen. Es hat mich so berührt, in diesen Bereich einzutauchen hier, in dieses Wort. Auch wie Matthias gesagt hat, das Wort ist voller Licht, es ist voller Leben. Es ist so ermutigend einfach, den Blick wegzuwenden vom Weltgeschehen und hin in diesen Bereich hinein, zu diesem Wort, das so erfrischend ist, Kraft gibt und Freude gibt und uns stärkt.
Wir sollen suchen, was droben ist. Das ist immer das Beste und immer gesund. Aber natürlich wissen wir alle, wir leben in der Welt und man kann nicht ganz die Dinge nicht mitbekommen. Es geht ja gar nicht. Aber was ich irgendwann mal dachte, die Dinge, wenn wir das sehen, wie sich das entwickelt, und das ist ja alles nicht gut und nicht schön, das soll uns doch eigentlich ermutigen. Das Wort erfüllt sich. Das sollen wir da drin sehen. Wir sollen nicht jammern. Wir sollen sehen, das Wort erfüllt sich. Und was gibt es für eine größere Ermutigung, als wenn wir sehen, dass das Wort vor unseren Augen sich erfüllt? Das ist doch wichtig. Wir müssen doch bestätigt werden in unserem Glauben. Und das können wir sehen. Ich habe die Woche gedacht, der Herr hat so viel Wunder getan damals, die Toten auferweckt, er hat Blinde sehend gemacht und so weiter. Und dann denke ich, wie wenig sind mir oder bin ich mir oft bewusst, er hat die Wunder an mir getan. Ich war geistlich tot und mir hat er Leben gegeben. Was ist jetzt größer? Einen damals aufzuerwecken, der Lazarus, der wurde auferweckt, der hat dann ein paar Jahre gelebt, dann ist er wieder gestorben. Der war dann wieder tot. Das war ein physisches Leben, das er bekommen hat. Das Leben, das wir bekommen haben, das ist ewig. Das hört nie mehr auf. Also welches ist das größere Wunder? Und genauso hat er Blinde sehend gemacht. Er hat uns sehend gemacht. Und wie wenig sind wir uns oft bewusst, dass wir sehend sind. Er hat uns den Plan gezeigt, der in Gottes Herzen drin ist. Er zeigt uns die Dinge, die die Engel begehren zu sehen. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Und dann wundern wir uns über die Welt. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir den Herrn loben. Dein Wort erfüllt sich. Das muss uns ermutigen. Das Wort sagt, wenn diese Dinge geschehen, erhebt eure Häupter. Wir sollen doch den Herrn loben. Und dann kann das alles zur Ermutigung dienen, was da alles geschieht. Ihr versteht schon richtig natürlich, gell, was ich meine. Also natürlich sind es keine schönen Dinge, da braucht man sich nicht freuen dran. Aber wir freuen uns, weil der Herr alles schon prophezeit hat. Und wir wollen nicht sein wie die Emmaus-Jünger, die traurig davongegangen sind. Was hat Jesus zu denen gesagt? Oh, ich weiß nicht, wie es genau jetzt im Wort steht, aber er hat gesagt, wie schwer seid ihr von Begriff? Musste der Christus nicht diese Dinge alle leiden? Das steht doch alles schon im Wort drin. Und wir sollen doch solche sein, die das wissen und die ermutigt werden, wenn das Wort sich erfüllt. Lob den Herrn. Amen.
Ja, dann lass uns gerade weiter die Verse vom Kolosser 3 lesen, die Verse 15 bis 17. Dann lesen wir weiter im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 und 11. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10.
Ja, hallo über den Herrn. Heinz und Markus haben den größten Teil schon vorweggenommen von dem, was ich sagen möchte heute. Wir kommen aber nochmal zurück zum Kolosserbrief, eigentlich die Kapitel 3, die ersten 4 Verse. Und auch die anderen Verse, die wir gelesen haben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es ist ein Wort, das fast überall immer wieder vorkommt. Das ist das Wort erwarten, steht da überall drin. Und man kann jetzt natürlich auch hier, wenn Paulus sagt, sucht, was droben ist, kann man auch das Wort trachten übernehmen oder richtet euer Denken auf das, trachtet nach dem, was droben ist. Oder erwartet das. Die Situation in der Welt um uns herum ist natürlich alles andere als gewissermaßen ermutigend. vielleicht eher furchteinflößend, aber was Markus gesagt hat, ist absolut richtig. Das, was wir sehen um uns herum, ist das Wort, das sich erfüllt. So wie es ist, so muss es sein. So wie es ist, so muss es kommen. Klingt vielleicht seltsam in unseren Ohren, aber ich meine, wenn wir das alles sehen, das hilft uns auch, dass wir uns nach dem ausrichten, nach dem trachten, was droben ist. Das hilft uns, dass es hier in dieser Welt für uns nicht allzu gemütlich wird. Wenn wir diese vier Verse anschauen in Kolosser 3, in Vers 4, Paulus endet hier auch mit einem gewissen Ausblick. Dort sagt er, wenn Christus unser Leben offenbart wird, werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also er spricht hier an, dass der Herr ja wiederkommt in Herrlichkeit. Das ist jetzt ganz speziell dieses Wiederkommen aus 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Das ist der Bezug. 1. Thessalonicher 3, 13. Dort sagt Paulus, um eure Herzen zu befestigen, damit sie unsträflich sind in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus samt allen seinen Heiligen. Das ist das Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Das ist der Ausdruck, den der Herr selber benutzt in Matthäus 24, 30. Könnt ihr euch aufschreiben und nochmal nachlesen. Dort heißt es, wenn ihr den Menschensohn kommen seht in Macht und Herrlichkeit. Das zeigt aber, dass wir diese Dinge, die vor uns liegen, durchaus kennen sollen. Ich bin diese Woche nochmal über den 1. Thessalonicher Brief, ich möchte nicht sagen gestolpert, aber ich habe ihn drin gelesen. Und die Thessalonicher waren eine ganz, ganz, ganz junge Gemeinde. Paulus war nur ein paar Wochen dort. Dann musste er weg, musste gehen. Und aus den Thessalonicher Briefen sehen wir, dass die Thessalonicher diese Dinge kannten. Ich lese nochmal 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Sie selbst berichten und so weiter. Sie haben sich gewendet von den Götzen hinweg zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Jesus, der uns von dem kommenden Zorn errettet. Und wenn wir das alles, den Thessalonicher Brief lesen, dann sehen wir, sie kannten diese Dinge. Und das ist, denke ich, für uns wichtig, auch für euch Jungen. Ihr müsst diese Dinge kennen, die vor euch liegen. Gell? Wir leben in dieser Welt, hören Nachrichten, sehen die Nachrichten. Vielleicht gar nicht so viel, du brauchst nur kurz einschalten, das reicht schon. Und du liest es in der Zeitung, es ist nicht schön, aber es muss so sein. Nochmal, es muss so sein. Es formiert sich alles und es läuft hin auf, es wird immer wieder anders gesagt, der Tag des Zornes heißt es. Es wird ein Gericht kommen über diese Welt. Und der Herr möchte uns vor diesem Gericht wegnehmen. Das ist unsere Erwartung. Unsere Erwartung ist, dass wir nicht in dieses Gericht, das über die Welt kommen wird, definitiv, ganz sicher, dass wir in dieses Gericht hineinkommen. Im Propheten Daniel werden diese Zeiten genannt auch als fest beschlossenes. Daniel 9 zum Beispiel. Fest beschlossen ist. Das wird kommen. Aber nicht, dass wir uns deswegen ängstigen sollen. Deswegen sage ich das nicht. Es geht hier nicht darum, Angst zu machen, sondern im Gegenteil. Gerade wenn wir nochmal in den Thessalonicher Brief gehen, in Kapitel 4, dort schreibt Paulus eine ganze Menge über die Wiederkunft des Herrn. Die Verse 13, Kapitel 4, 13 bis 5, 2. Das sind aber zwei Wiederkommen ineinander verschachtelt, aber ich will jetzt hier nicht zu tief reingehen. Ich lese mal ab Vers 15. Das sagen wir euch durch das Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, auf keinen Fall den Entschlafenen zuvorkommen werden. Der Herr selbst nämlich wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit einer Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das lesen wir auch in 1. Korinther 15. Die, die im Herrn gestorben sind, werden zuerst auferstehen, wenn er kommt. Das heißt, wir, die wir noch leben, wenn er kommt, und die, die schon gestorben sind, werden auch wieder leben. Wir sind dann zusammen. Dann geht es aber weiter. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden zu einem Treffen mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich hinaus will. Paulus schreibt dann: Darum ermutigt einander mit diesen Worten. Ermutigt einander mit diesen Worten. Dass wir wissen, was kommt, das soll uns ermutigen. Die Weltsituation ist entmutigend, aber das, was der Herr uns zeigt, in Aussicht stellt, verheißt und uns auch zeigt in seinem Wort, das soll uns ermutigen. Natürlich, wir müssen unser Leben in dieser Welt führen. Wir können uns nicht irgendwo auf eine Waldlichtung zurückziehen und uns dann von Bären ernähren. Das wird nicht funktionieren, weil der Herr auch seine Gemeinde in dieser Zeit bauen möchte. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wir leben in einer Zeit, in der der Herr heute auch seine Gemeinde baut. Und wenn er wiederkommt, dann ist die Zeit der Gemeinde abgelaufen. Es ist dann keine Möglichkeit mehr, wieder zur Gemeinde zu gehören, wenn der Herr wiederkommt. Das sind Dinge, die wir kennen sollen und die wir erwarten sollen. Das sind auch die Dinge, die droben sind. Droben heißt nicht, ich bin völlig abgehoben aus dieser Welt hinweg und ich studiere jetzt nicht mehr, ich lerne nichts mehr, ich gucke, dass ich irgendwie so über die Runden komme und kümmere mich nur noch ums Bibellesen. Ich meine, es ist okay, wenn es klappt, ist gut. Es ist nicht unser Ziel. Wir leben, auch sagt der Thessalonicherbrief übrigens, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also wir sollen unser ganz normales Leben führen. Nicht unser Herz daran hängen, reich zu werden, aber ein ganz normales Leben führen. Dass wir dem Herrn dienen können, ja, sagt er auch hier. Dem Herrn zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Sehr wenig eigentlich, was der Herr möchte. Und doch sehr viel, im Prinzip alles. Wenn wir diese Dinge erkennen, dann wird es uns nicht schwer fallen, unser Herz nicht an die Dinge der Welt zu hängen. Ja? Der Herr möchte uns wegnehmen und wir erwarten das. Und wenn wir in dieser Erwartung leben, dann bekommt alles andere seine richtige Stellung in dieser Welt. Ich möchte es mal so sagen. Der Kolosserbrief sagt uns ja auch, nachdem er diesen Christus uns vorgestellt hat, in den ersten beiden Kapiteln, diesen überragenden Christus, dass dieser Christus auch in allem der Erste sein soll. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Ich will nicht zu viele Beispiele bringen, aber Christus in allem der Erste heißt auch, man verzeihe mir das Beispiel, ich will niemandem zu nahe treten, ich habe auch niemandem Sinn, aber zum Beispiel plane ich meinen Urlaub um die Aktivitäten der Gemeinde herum oder plane ich meinen Urlaub und gucke, was übrig bleibt für die Gemeinde. Das heißt, Christus ist in allem der Erste. Das ist das Wort des Herrn. Worauf setze ich mein Herz? Wonach trachte ich? Wenn ich es nicht Wirklichkeit werden lasse in meinem praktischen Leben, dann ist es nur tote Lehre. Aber wenn ich es nehme und tue, dann kann ich auch darin den Herrn erfahren. Wenn wir unser Leben in allem nach dem Herrn ausrichten, wird der Herr das auch nicht unbelohnt lassen. Wenn wir den Herrn an zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle setzen, wird der Herr auch sagen, okay, plane, tu, mache, wie du willst, ich lass dich gehen, ich werde dich nicht hindern, aber schau, was rauskommt. Es ist heute die Zeit, wo alles freiwillig ist. Das müssen wir auch wissen. Gell? Der Herr sagt, das ist jetzt in Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Der Herr möchte heute unser Herz haben. Herr, ich gebe dir mein Herz. Wenn wir das beten, sollen wir es auch so meinen. Ja, wichtig für uns ist heute, wir sollen uns nicht beunruhigen lassen von allem, was um uns herum geschieht, aber den Herrn erwarten. Und wir erwarten auch, dass der Herr uns wegnimmt, oder der Thessalonicher Brief sagt, entrückt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dieses griechische Wort heißt. Das hat so die Bedeutung von wegreißen. Also es ist nicht so gemütlich, das Ganze. Der Herr entrückt uns in die Luft und dann sind wir weg. Und das ist der Zeitpunkt, wo die ganzen Gerichte über die Welt beginnen. Und diese Gerichte, die kommen, so viel ist ganz, ganz, ganz sicher. Das werden 7 sehr ungemütliche Jahre und die letzten 3,5 Jahre davon sind Jahre, da sagt der Herr, das ist eine Drangsal, wie es nie vorher war. Aber dann kommt der Herr am Ende dieser 7 Jahre, der letzten 7 Jahre, in Herrlichkeit mit allen seinen Heiligen. Lob den Herrn. Diese Dinge sollen wir kennen. Wenn wir sie nicht kennen, dann lass uns zusammenkommen, drüber Gemeinschaft haben, die Verse suchen und es kennenlernen. Diese Dinge zu kennen, ist kein Fehler auf jeden Fall. Im Gegenteil, Paulus sagt, es ist eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung für uns. Es ist auch eine Ermutigung, vielleicht, hoffentlich, das Evangelium zu predigen, zum Beispiel, dass andere Menschen so viel wie möglich nicht in dieses Gericht hineinkommen. Dieses Gericht kommt. Ich erinnere an den Vers im Hebräerbrief. Wisst ihr, welchen ich meine? Hebräer 9, 27. Wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also es gibt, polemisch gesprochen, leider keine Reinkarnation. Das gibt es nicht. Der Mensch wird einmal geboren und stirbt einmal. Dann ist Schluss. Das ist die Chance, die jeder Mensch hat in dieser Spanne. In dieser Spanne hat er die Chance, wiedergeboren zu werden, gerettet zu werden, versetzt zu werden und sein Leben dem Herrn zu geben, mit dem Herrn zu leben. Mehr noch sogar, ihn mehr und mehr zu erkennen und vielleicht sogar in seinem Vorsatz mitzuwirken und ihn zu erwarten, dass er wiederkommt. Aber dann ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Natürlich die große Hoffnung ist die, dass wir zu denen gehören, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt. Dass wir nicht einmal den Stachel des Todes, wie es 1. Korinther 15 sagt, spüren müssen. Aber trotzdem, wenn wir sterben müssen, wir haben die Gewissheit, dass wir, wenn der Herr wiederkommt, wir auferstehen werden und verwandelt werden in einem Nu. Lesen wir doch das Wort, das immer selber am besten. 1. Korinther 15, ab Vers 51. Siehe, sagt Paulus dort, ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis deshalb, weil es im Alten Testament nicht offenbart wurde. Das ist erst bekannt geworden im Neuen Testament. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, haben wir schon mal gelesen, ja, heute jetzt in 1. Thessalonicher 4. Es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist, wenn der Herr wiederkommt. Egal, ob wir vorher sterben mussten oder nicht, wenn der Herr kommt, werden alle da sein. Und wir werden entrückt werden. Und das sind Dinge, um es nochmal zum Punkt zu bringen, die wir durchaus kennen sollen und die uns ermutigen sollen. Und die es uns erleichtern, unseren Sinn, unser Trachten auf das zu setzen, was droben ist. Und dann auch diese Dinge dann ganz praktisch noch kurz zu Kolosser 3 ab Vers 15. Und er sagt, lasst den Frieden Christi Schiedsrichter sein in euren Herzen, zu welchem auch ihr berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Das heißt, der Herr hat uns zusammengefügt zu einem Leib. Das ist hier dieser eine Leib, das ist das Zahlwort. Aber hier brauchen wir Frieden. Wenn wir in einem Leib sind und keinen Frieden haben miteinander, dann wird es schwierig, dann wird es echt schwierig. Und das wird der Herr auch nicht dulden. Wir haben gelesen im 2. Petrus 3, 14 zum Beispiel, darum ihr Lieben, weil ihr dies erwartet, so tut Fleiß, dass ihr von ihm im Frieden erfunden werdet. So, der Herr bringt das Bild in Matthäus 5, die zwei, die miteinander gehen, mit deinem Gegner. Solange ihr noch am Leben seid, meint der Herr hier, bringt euer Verhältnis in Ordnung. Matthäus 5. So sollen wir Frieden haben. Hebräerbrief sagt, mit allen Menschen, soweit an uns liegt. Aber in einem Leib sind wir auch zum Frieden berufen. Und der Friede Christi soll Schiedsrichter sein in unseren Herzen. Das heißt auch hier, lass Christus an erster Stelle sein. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, wenn er Recht hat und ich habe Recht in meinen Augen, er hat Recht in seinen Augen, das ist ja so die typische Situation. Und jetzt lass aber den Herrn an erste Stelle sein und den Frieden Christi Schiedsrichter sein. Das heißt, lass diese Sache einfach ruhen und suche den Frieden Christi. Den Frieden Christi, das heißt, nicht heißt, dass ich jetzt das, was ich sagen will, nicht runterschlucke und dann so einen Hals habe, aber es kommt halt nicht raus, sondern ich habe den Frieden Christi. Ich gebe diese Sache dem Herrn und sage ihm, ich bin mit dir gekreuzigt und gestorben und begraben. Und die Toten untereinander haben garantiert Frieden. Kein Problem. Deswegen heißt es Friedhof. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber wir geben die Sache, wenn wir ein Problem haben, geben wir dem Herrn ab. Und wir sind mit ihm gestorben und begraben. Das sind die Dinge, die wir erfahren sollen, die wir erfahren können. Das sind die Dinge, worin wir den Herrn tatsächlich und wirklich ergreifen können als unser gutes Land. Das sollen wir nehmen und in Anspruch nehmen. Aber wenn wir sehen, was kommt, dann wird uns das vielleicht nicht ganz so schwer fallen, dass ich mal auf mein Recht verzichte und der andere auf sein Recht und wir lassen den Frieden Christi Schiedsrichter sein. Der Friede ist ein ganz wesentlicher Punkt, besonders für den Aufbau der Gemeinde, Geschwister. So, wir suchen, was droben ist. Lob den Herrn.
Wir leben in einer besonderen Zeit. Auch das müssen wir sehen. In der Vergangenheit war Ewigkeit, also ganz vor der Schöpfung. Und in der Zukunft ist auch wieder Ewigkeit. Ja? Wir werden dann für immer und ewig mit dem Herrn sein. Aber jetzt ist die Zeit zwischen den Ewigkeiten. Und da leben wir.
Und wie auch angesprochen wurde, wir sollen suchen, was droben ist und uns auch praktisch hingeben. Ja, heute geht es darum, die Gemeinde zu bauen. Also dieses Suchen, was droben ist, will ich sagen, es hat einen praktischen Ausdruck. Es ändert sich was in meinem Leben. Und ich habe nochmal in Johannes 1 gelesen, da geht es um Petrus, wie er berufen wird. Und der Herr ändert dort seinen Namen, also Johannes 1, Vers 42. Da sagt er ihm, du sollst Kephas genannt werden, was übersetzt heißt Stein. Und im letzten Vers von Johannes 1, also Vers 51, da sagt der Herr zu Nathanael, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf des Menschen Sohn. Woran erinnert euch das? Das ist Jakobs Traum, gell? Die Engel, die auf- und niedersteigen, also 1. Mose Kapitel 28 ist das. Dort ist diese Himmelsleiter und das ist in Bethel, also Haus Gottes. Diese Steine werden aufgebaut zum Haus Gottes. Dort sind wir heute. Darum geht es heute, gell? Es ist so ermutigend zu sehen, was kommt. Und wir sind heute in diesem Werk und bauen mit. Und das bleibt auch für ewig. Ich habe die Erfahrung gemacht, in der Arbeit gibt es manchmal Projekte und irgendwann werden die eingestellt. Kommt ein neuer Chef, der sagt, das machen wir nicht mehr. Aber heute haben wir die Gelegenheit mitzubauen an diesem Werk des Herrn, was für ewig bleibt. Also ich bin sehr ermutigt, meinen Sinn auszurichten auf das, was droben ist und auch praktisch den Herrn zu fragen, ja, wo brauchst du mich? Wo ist Not? Wo kann ich mitbauen? Ja, dieses Ausrichten auf das, was droben ist, ist also sehr praktisch. Lob den Herrn, wir sind heute in dieser kleinen Zeitspanne zwischen den Ewigkeiten und können mit dem Herrn mitbauen an seinem Haus. Amen.
In unserer Hausversammlung haben wir ja mit 1. Mose angefangen, da sind wir jetzt zum 6. Tag gekommen und da wird der Mensch geschaffen. Und Gott macht den Menschen und er macht den Menschen in seiner Gleichheit, in seinem Bild und der Mensch soll herrschen. Und das ist wirklich großartig, dass Gott nicht nur pflanzliches Leben geschaffen hat, vorher alles auch bereitet hat, die Atmosphäre, dass das Leben gedeihen kann und dann noch weiter tierisches Leben, sondern er hat auch den Menschen geschaffen. Alles andere ist nach seiner Art geschaffen, aber der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen und für Gott geschaffen. Und das ist so wunderbar. Und wir wissen ja, dass der Mensch verdorben worden ist, weg von diesem wunderbaren Vorsatz. Und es hat angefangen mit dem Denken. Und darum ist auch hier im Kolosser 3 das Denken so wichtig. Richtet euer Denken auf das, was droben ist. Ja, wir haben immer noch ein unerneuertes Denken. Wir haben das neue Leben in unserem Geist, aber unser Denken muss weiter erneuert werden. Wandelt euch um durch die Erneuerung eures Denksinns, im Geist eures Denksinns. Der Geist muss in unser Denken rein. Und das ist der ganze Zusammenhang hier. Durch die Errettung, die Christus vollbracht hat und weil er als der letzte Adam kam, und zum lebengebenden Geist wurde und der zweite Mensch ist und himmlisch ist und wir durch den Glauben und die Taufe in Christus hineinkommen, haben wir auch diesen neuen Menschen angezogen. Lob den Herrn. Aber dann kommt in Vers 5, deshalb tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Und dann spricht er über Dinge wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Alle diese Dinge, Unreinheit, das will der Feind in unser Denken reinbringen. Das fängt da an, Unzucht. Aber wir töten das. Da gibt es auch keine Kompromisse. Das muss getötet werden. Ich sage immer wieder dem Herrn, Herr, nimm das weg. Ich will das nicht. Das muss getötet werden. Und dann auch diese inneren Dinge, wie dann kommt Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung,
schändliches Reden aus eurem Mund. Ja, das legen wir ab. Herr Jesus, wir stehen mit dir. Und das ist das Positive dann. In Vers 12 heißt es ja dann, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, heilig und geliebt, ein Herz voller Barmen, Freundlichkeit, Demut, Milde, Langmut und so weiter. Also ich übe das, Herr, ich ziehe das an. Das ist Christus, der in uns ist. Er ist das alles. Und das ist so wunderbar, dass dieser neue Mensch erneuert wird nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Da stehen wir drin, oder wie das Petrus sagt, reicht in eurem Glauben reichlich Tugend an. Herr, ich brauche jetzt dich. Du bist mein Vergeben, du bist meine Selbstbeherrschung. Oft brauche ich Selbstbeherrschung, wenn es anders geht, wie ich mir das gedacht habe. Oh, Herr Jesus, aber das ist der Herr. Und so wächst in gewissem Sinn der neue Mensch, so wächst die Gemeinde mit dem Wachstum Gottes. Damit beschäftigen wir uns. Das ist das Denken nach droben gerichtet, wo Christus ist, damit dieser wunderbare Aufbau weitergeht. Und wir lassen den Frieden Christi Schiedsrichter sein in unseren Herzen, zu dem wir berufen sind in einem Leib, und seid dankbar. Ich übe mich auch, Herr, ich danke dir. Das möchte der Herr, das gefällt ihm. Alle anderen sind so undankbar und so viel Murren und Kritik, aber wir danken dem Herrn für immer wieder neue Zustrom, neue Versorgung mit dem Leben, das er selber ist, neue Reinigung. Ja, ich habe auch diese Reinigung, das ist wichtig. Wir bereiten jetzt fürs nächste Wochenende Offenbarung 1 vor, da heißt es, dass er uns erlöst hat in seinem Blut. Manche übersetzen, er hat uns gewaschen in seinem Blut. Das hat er getan. Aber am Ende in Offenbarung 22 heißt es, selig, die ihre Kleider waschen. Ja, also wenn immer wieder der Geist uns hinweist, na, hier ist was nicht in Ordnung, hier ist eine Befleckung, hier hast du Unreinheit. Herr, ich wasche mich, wasche mein Kleid. Herr, mach mich rein, neu in deinem Blut. Und dann habe ich Zugang zum Baum des Lebens. Und das ist dieses Wort, das hier auch kommt. Und gehen wir ein zu den Toren in die Stadt. Ja, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ja, das ist wirklich so ein wunderbares Mittel, das Wort reichlich in uns wohnen zu haben. Es ist immer wieder eine Überwindung. Ich habe gedacht, wenn ich in Rente komme, habe ich mehr Zeit. Aber es ist genauso ein Kampf, zum Wort zu kommen. Zeit zu nehmen und mich mit dem Wort zu füllen. Dann haben auch diese anderen Dinge wie Unreinheit, Unzucht oder Wut und Ärger keinen Raum. Lob den Herrn für sein Wort, das wir reichlich in uns wohnen lassen. Und dann Gnade, um auch ihm zu singen. Es tut gut zu singen. Auch wenn man nicht richtig singen kann, das macht nichts. Wir singen dem Herrn und wir singen mit dem Herzen. Das macht uns neu, das erfrischt doch. Lob den Herrn. Ja, es ist wunderbar. Wir suchen, was droben ist, wo Christus ist. Und das suchen wir in unserem täglichen Leben und im Gemeindeleben.
Psalm 138, 1, 2 und 8. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will zu deinem heiligen Tempel hin anbeten und deinen Namen für deine Güte und Wahrheit preisen. Denn du hast dein Wort entsprechend deinem ganzen Namen groß gemacht. Ja, sein Wort ist groß gemacht. Und noch ein Vers, 8. Der Herr wird sein Werk in uns vollenden. O Herr, deine Güte ist ewig. Du wirst das Werk deiner Hände nicht aufgeben. So eine Langmut hat der Herr. Er wird nicht aufgeben. Lob den Herrn.